Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Ulrike Herrmann, Wirtschaftsjournalistin, Redakteurin bei der Taz. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Der Tag, der heute eine Nachricht hat, wie gehört, über die sich vielleicht nicht unbedingt diskutieren, aber doch ziemlich gut sprechen lässt. Der frühere US-Präsident George Bush, der Senior Bush, ist gestorben im Alter von 94 Jahren. Frau Herrmann, seine Zeit als Präsident, 89 bis 93, haben Sie Mitte 20 vermutlich ziemlich präsent erlebt, oder? Auch eine politisch interessante Zeit.
Ja, natürlich. Also ich meine, Bush war Präsident, als es zur Einheit kam. Und man muss ja sagen, dass er und die USA am Anfang eigentlich die einzige Großmacht waren, die diese Einheit von Anfang an unterstützt haben. Also jeder weiß ja, Margaret Thatcher, Premierministerin in Großbritannien, war extrem skeptisch. Mitterrand in Frankreich war eigentlich auch dagegen. Beide Länder hatten eben die Angst, dass Deutschland, wenn es vereinigt ist, zu groß, zu mächtig und zu bedrohlich wird. Und eigentlich war es dann Bush, der mit Kohl zusammen versucht hat, also diese Einwände zu überwinden.
Fehlt heute so ein bisschen Bush in der amerikanischen, in der Weltpolitik. Darüber sprechen wir gleich hier. Ulrike Herrmann zu Gast heute bei Studio 9. Mein Name ist Julius Stucke. George Bush, früher US-Präsident, ist gestorben im Alter von 94 Jahren, Vater des späteren Präsidenten mit selben Namen. Bush war von 89 bis 93 Präsident der USA, nur eine Halbzeit, bevor er von Bill Clinton abgelöst wurde. Nun denken hier in Deutschland viele an Bush als Begleiter der deutschen Einheit, als denjenigen, der eben auch gegen andere Meinungen aus Frankreich, aus Großbritannien für diese Einheit eingetreten ist.
I felt that Kohl would stay with the West and I felt that the German people should and wanted to be unified.
Tja, Frau Herrmann, das ist schon die erste Erinnerung, die man an ihn hat, wenngleich auch nicht die einzige.
Nein, also so die stärkere Erinnerung wahrscheinlich, die man vor allen Dingen weltweit von ihm hat, ist ja, dass er dann Kuwait gerettet hat gegen den damaligen irakischen Präsidenten Saddam Hussein. Und ich muss sagen, im Rückblick, dass es wahrscheinlich wirklich richtig war, dass die USA da eingegriffen haben und Kuwait gegen den Irak verteidigt haben, weil sonst wäre da im Mittleren Osten wirklich permanent Krieg gewesen, um alle neuen, um die Grenzen neu zu ziehen. Tragisch war natürlich dann, dass der Sohn von Bush, der dann sehr viel später an die Macht kam, George W. Bush, dann die Idee hatte, dass er Saddam Hussein auch noch entsorgen müsste. Nicht, dass man es nicht dabei belassen hat, einfach die Grenzen, so wie sie waren, zu sichern.
Das hat aber Vater Bush ja auch später als ein quasi Manko dieser Intervention betrachtet, oder? Dass er eben Saddam Hussein an der Macht gelassen hat.
Ja, genau. Also das Problem war offenbar nicht ganz nachvollziehbar, dass dann die Bush-Familie eigentlich, nicht die USA, sondern die Bush-Familie das Gefühl hatte, dass da noch eine Rechnung offen ist. Nicht? Und im Rückblick, glaube ich, kann man sagen, dass es falsch war, Saddam Hussein zu entmachten, weil das ja keineswegs, wie wir alle wissen, zu Frieden im Nahen Osten geführt hat.
Er war aus heutiger Sicht ja so ein Politiker alter Schule, alter Härte, kalte Kriegszeiten, militärische Interventionen. Ich würde mal mutmaßen, es war nicht unbedingt ein Politiker, der vielleicht Ihrem Weltbild, Idealbild von einem amerikanischen Präsidenten entsprochen hat. Aber trotzdem, wenn man sich anschaut, was da heute für unberechenbare Persönlichkeiten auf der internationalen Bühne zusammentreffen, zum Beispiel G20, sehen wir das gleich, Trump, Putin, Bin Salman. Ohne jetzt zu sagen zu wollen, früher war alles besser, aber in diesem Fall doch schon ein bisschen einfacher sortiert?
Was auf jeden Fall für George Bush gegolten hat, ist, dass er sich sehr gut auskannte. Er war auch sehr intelligent. Er war auch in gewisser Weise sehr stark an Diplomatie interessiert. Das ist ja das Problem bei Trump. Nicht? Trump denkt ja, America first, Ende der Durchsage. Und was immer man von Bush hält, auf jeden Fall war ihm klar, dass man mit anderen Staaten zusammen agieren muss, dass es ums Bündnis geht, dass die USA auch internationale Verantwortung hat. Also insofern war er auf jeden Fall besser als die Nachfolger. Mhm. Und bei seinem Sohn, George W. Bush, war eben das Problem, dass er wirklich nicht besonders intelligent war. Er war tatsächlich eine Marionette. Das Einzige, was Bush konnte durch die Erziehung, die er genossen hat, war sozusagen Präsidentendarsteller zu sein und so zu tun, als würde er irgendetwas begreifen. Aber tatsächlich wurde er eben im Hintergrund gelenkt.
was für Politiker ja da heute aufeinandertreffen beim G20, was sie erreichen können oder auch nicht. Darüber sprechen wir gleich ausführlicher mit Ulrike Herrmann von der Taz. Gruppenbild ohne Dame beim G20-Gipfel gestern. Die großen Industrie- und Schwellenländer dieser Welt treffen sich in Argentinien, in Buenos Aires um. Und beim Familienfoto quasi fehlt dann Angela Merkel wegen einer Flugzeugpanne verspätet eingetroffen. Ulrike Herrmann, Journalistin bei der Taz, haben Sie für diese Art von Symbolik etwas übrig? Ausgerechnet jetzt, wo ja durchaus schon einige gefragt haben, was kann Angela Merkel auf der Weltbühne eigentlich noch Großes bewirken? Ausgerechnet jetzt fehlt sie zum Gruppenfoto, zum Auftakt des G20-Gipfels.
Naja, ich würde sagen, das sollte man jetzt nicht überbewerten, dass das Regierungsflugzeug eine Panne hatte.
Es ist ja ein Treffen, das uns auf jeden Fall zeigt, wenn wir es nicht sowieso schon wussten, jeder ist sich da selbst der Nächste in irgendeiner Form. Da treten einige auf, denen es um ihre eigene Inszenierung geht. Haben Sie etwas anderes erwartet?
Nein, also es ist ja schon lange so, dass die G20 überhaupt nicht funktioniert. Und beispielsweise ein Thema ist ja jetzt die WTO, dass man die nochmal umformen will. Aber die WTO, also die Welthandelsorganisation, funktioniert schon seit Jahren und Jahrzehnten nicht mehr. Deswegen geht man ja über zu bilateralen Handelsverträgen. Insofern ist das im Augenblick sowieso eigentlich so mehr der Versuch, die Fäden nicht ganz abreißen zu lassen. Aber dass da Großes beschlossen würde, ist nicht zu erwarten.
Durch solche Bilder, die jetzt dann um die Welt gehen, die natürlich auch für viele Scherze genutzt werden, wie zum Beispiel Präsident Putin, der sich mit dem saudi-arabischen Bin Salman ja sehr, sehr angeregt unterhält, die gemeinsam lachen, die gemeinsam scherzen, die sich gemeinsam einen Handshake zur Begrüßung geben. Durch solche Bilder geht da was kaputt? Geht da auch ein bisschen, ja, Glaube an eine Politik, der es um diese Welt geht, kaputt?
Naja, also eins ist ja ganz klar, dass Putin es immer ausnutzt im eigenen Machtinteresse, wenn es im Westen Friktionen gibt. Und natürlich gibt es im Augenblick Friktionen zwischen dem Westen und Saudi-Arabien, weil völlig klar ist, dass der Kronprinz den Journalisten Khashoggi hat ermorden lassen. So, aber jetzt muss man mal sagen, dass auch Trump sich dafür ja nicht weiter interessiert, sondern auch er hat sich ja dann schon bestens mit Khashoggi offenbar unterhalten und immer nicht mit Bin Salman unterhalten und gesagt, er würde ihn jetzt wegen Khashoggi nicht ansprechen und vielleicht würde er es noch tun, aber jetzt nicht. Ja, also es ist halt wirklich ein Problem, dass man sich auf Trump absolut nicht verlassen kann. Denn das müsste man ja überlegen im Westen, wie man eigentlich gemeinsam mit Saudi-Arabien weiter umgeht.
Und im Prinzip, das ist die Fortsetzung von dem, was wir im Fall George Bush besprochen haben, im Prinzip ist es auch ein Fehler, dass Donald Trump nicht mit Putin sprechen will. Er müsste dort jetzt sprechen.
Ja, also dass Trump jetzt mit Putin nicht reden will, liegt ja auch im Kern daran, dass es immer noch diese unaufgeklärte Russland-Affäre in den USA gibt. Es ist ja so, dass Trump und Putin sich eigentlich bestens verstehen. Also so vom Habitus her sind sie ja beide, man könnte sagen, Alpha-Männer. Aber diese ganze Affäre rund um seine Russland-Kontakte und auch vor allen Dingen natürlich die Wahlkampfhilfe, die Russland für Trump geleistet hat, das läuft ja immer noch. Also der Mueller, der Chefermittler, ist ja keineswegs fertig mit seinen Ermittlungen. Trump hat es bisher nicht gewagt, ihn zu entlassen, obwohl er das, glaube ich, jeden Tag gerne täte. Und jetzt hat Trump wahrscheinlich Angst, dass wenn er mit Putin zu eng kooperiert, dann diese ganzen Russland-Connections noch weiter eben im Gespräch bleiben.
Nun sind es im Prinzip ja, ja 20, G20, es sind 19 Staaten und es ist die EU, die da zusammensitzen, aber es sind im Prinzip einige wenige, auf die wir schauen. Wir schauen auf Trump, auf Putin, auf Bin Salman, auf Xi Jinping noch, wenn es um Thema Handelsstreitigkeiten geht. Ist es eigentlich ein Grundproblem, dass die Dinge, die man sich da eigentlich vornimmt, dadurch nicht gelöst werden, dass man immer auf diese aktuellen politischen Entwicklungen schaut? Also eigentlich könnte man ja Handelsstreitigkeiten, gut, das ist ein Thema, was auch zur Sprache kommt, Handelsstreitigkeiten, Klima, Migration, das sind ja Sachen, die man sich eigentlich vorgenommen hat, oder?
Ja, aber was ja das eigentlich Interessante ist, wenn man jetzt mal G20 anguckt und eigentlich ist G20 nicht der Ort, wo wirklich entschieden wird, sondern wirklich wichtig sind die G7, G8-Treffen. Dann zeigt das ja, dass dieses Schlagwort von der Globalisierung gar nicht existiert.
Weil es diese wenigen sind, die nach vorne treten.
In Wahrheit werden hier die Weltgeschicke von ungefähr 5 Ländern bestimmt. Nicht? Russland, China, die USA, vielleicht noch Deutschland, Japan und Großbritannien. Mhm. So, und dass oft die Leute das Gefühl haben, dass die der Einfluss oder die Macht der Nationalstaaten beschädigt ist oder ihnen entgleitet. Das liegt nicht daran, dass hier viele Leute was zu sagen hätten oder dass die Multiunternehmen, die Multis wirklich mächtig wären, sondern das hat eigentlich damit zu tun, dass es politische Differenzen zwischen diesen wenigen Staaten gibt, die tatsächlich Macht haben. Und um das nochmal konkret zu machen, also die beiden größten Steueroasen auf dieser Welt sind die USA und Großbritannien. Man kann aber nicht erst eine Steueroase aufmachen und sich dann wundern, dass die Unternehmen keine Steuern zahlen.
Heißt das, Sie würden sich vielleicht auch ein bisschen mehr von der, ich meine, es gibt natürlich Demonstrationen am Rande da in Buenos Aires, klar, es gibt auch große Demonstrationen, aber würden Sie sich davon dann mehr wünschen oder wäre das am Ende auch wieder nur so, ja, ein dann medial inszeniertes Schauspiel der G20-Proteste, die es eben jedes Mal gibt?
Nee, also ich finde Proteste natürlich richtig, aber wenn man sich jetzt fragt, wie kann man tatsächlich zu einer gerechten Welt kommen, dann ist es eben leider so, dass die USA da einen enormen Einfluss haben. Und ich glaube, egal wie viel man protestiert, das wird jetzt nichts daran ändern, dass man da leider diesen Präsidenten Trump hat. Also man kann eigentlich nur auf die Wähler in den USA hoffen.
Mhm. Sie hoffen darauf, haben Sie mir gerade während der Musik, die lief, gesagt und sind da eigentlich ganz zuversichtlich, dass die Wähler in den USA es aber richten werden und diesem Donald Trump keine zweite Amtszeit schenken.
Ja, also ich bin sehr optimistisch, dass Trump nicht wiedergewählt wird, aber ich habe mich auch schon, das muss ich jetzt mal zugeben, beim ersten Mal geirrt. Ich dachte ja auch, er würde gar nicht gewählt. Also insofern kann das natürlich sein, dass meine Prognose wieder falsch ist, aber eigentlich denke ich aus zwei Gründen, dass Trump keine Chance hat. Das eine ist ja, er wurde ja überhaupt nur gewählt 2017, weil die Demokraten nicht zur Wahl gegangen sind. Also Trump hatte sowieso 3 Millionen weniger Stimmen als Clinton. Aber selbst diesen Abstand hat er nur erreichen können, weil sehr viele Demokraten zu Hause geblieben sind, weil sie absolut nicht Clinton wählen konnten. Und sehr viele Amerikaner hatten vor der Wahl das Gefühl, wieso macht doch gar nichts, wen ich wähle. Der Präsident hat sowieso keinen Einfluss. Mhm. So, und das hat sich ja wirklich als Irrtum rausgestellt. Das heißt, bei der nächsten Wahl werden alle Demokraten, die laufen können, werden zur Wahl gehen und dann ist es nicht mehr möglich, dass Trump da die Swing States noch bekommt. Und das andere ist natürlich, dass Trump das Problem haben wird, höchstwahrscheinlich, dass eine Rezession beginnt und er dann in der Krise nochmal wiedergewählt werden muss. Und das klappt nie. Also das war ja auch das Problem von George Bush, als er 1993 dann das Amt wieder verlassen musste. Inzwischen hatte eben eine Wirtschaftskrise eingesetzt und deswegen wurde dann Clinton gewählt, der ja auch mit dem berühmten Spruch
it's
dann
the economy stupid,
it's the economy stupid, ja genau, da antrat. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass das Trump auch passiert. Aber wie gesagt, selbst in einem Boom hätte er wahrscheinlich keine Chance, weil die Demokraten alle zur Wahl gehen.
Der Tag mit der Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann und mit einem Konflikt, den wir rein geografisch vor unserer Haustür haben, der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, der aber wegen dieses andauernden Zustandes in der Ostukraine so seltsame Beinamen bekommt, wie ein eingefrorener Konflikt oder Krieg auf kleiner Flamme, habe ich mal gelesen. Es ist eine ungelöste Situation und nun stehen die beiden Länder vor einer neuen Eskalation durch das, was geschehen ist in der Meerenge von Kertsch. Russland hat ein ukrainisches Schiff oder ukrainische Schiffe aufgehalten, der Ukraine Provokation vorgeworfen, Seemänner festgesetzt. Frau Herrmann, ist es zu sehr um die Ecke gedacht oder ist was dran, wenn ich frage, ob diese neue Eskalation zumindest etwas Gutes hat, nämlich diesen Konflikt dieser beiden Länder noch einmal ganz klar auf die Bildfläche zu bringen und vielleicht eine Bewegung zu erzwingen?
Naja, also ehrlich gesagt bin ich da absolut pessimistisch, dass sich da irgendetwas bewegen wird, weil es nämlich so ist, dass beide Seiten, also sowohl Putin wie der ukrainische Präsident Poroschenko, haben ein Interesse daran, dass dieser Konflikt nicht zu einer Lösung kommt. Also bei Putin ist das ja völlig offensichtlich. Also auf der einen Seite will er die Ukraine destabilisieren und irgendwie die Russen, die in der Ostukraine, in Donetsk da leben, und das ist ja nicht weit weg da von dem Asowschen Meer, um das es immer geht, die will er stützen und eben der Konflikt soll nicht zur Ruhe kommen. Denn auf der anderen Seite ist es nämlich so, dass Putin selber ja auch gerade nicht unangefochten ist, sondern er hat ja eine Rentenreform durchgebracht, die extrem unpopulär war in Russland. Er musste sie sogar zu Teilen abschwächen. Dass man diese Rentenreform brauchte, liegt einfach daran, dass der russische Staat diese Renten gar nicht zahlen kann. Jedenfalls nicht unter der Bedingung, dass sich die Oligarchen ständig bereichern. So, und jetzt muss Putin eben diese nationale oder nationalistische Karte spielen, damit seine Russen wieder hinter ihm stehen. Und auf der anderen Seite gibt es eben Poroschenko, der in der Ukraine auch eigentlich keine Mehrheit mehr hat. Aber solange natürlich dieser Konflikt mit Russland läuft, ist es auch sehr schwer für die Opposition, überhaupt aktiv zu werden. Jetzt konnte ja Poroschenko auch noch das Kriegsrecht verhängen. Jetzt ist die Opposition sowieso lahmgelegt. Mhm. Man darf ja sich nicht vorstellen, dass die Ukraine eine echte Demokratie wäre, sondern da herrschen auch Oligarchen. Die Korruption ist extrem und die Oppositionspolitiker werden umgebracht.
Wobei das, was Sie beschreiben, ist natürlich eine Situation, Putin will Stärke zeigen aus innenpolitischen Gründen. Poroschenko will Wahlen gewinnen. Das klingt ja jetzt fast nach einer Win-Win-Situation für
beide.
Ja,
das ist ja so. Ganz viele eingefrorenen Konflikte. In Anführungsstrichen gibt es ja auch deswegen, weil es dann doch Gewinner gibt. Also es war ähnlich bei diesem sehr langen Bürgerkrieg in Kolumbien beispielsweise, der ja auch deswegen nicht aufhörte, weil es immer auch in jedem Krieg Gewinner gibt, die das dann am Laufen halten.
Auf die Frage hin, was man international denn tun könnte, ob man was tun könnte, um diesen Konflikt zu lösen, hat sich in dieser Woche hier Sigmar Gabriel, der früher ja selber Außenminister war, folgendermaßen geäußert.
Ich glaube, dass wir aus dem ganzen Dilemma nur rauskommen, wenn wir einen Schritt nach vorne machen. Wir haben sehr lange mit dem russischen Präsidenten Putin über die Frage verhandelt, brauchen wir nicht in der Ostukraine eine UN-Blauhelm-Mission? Der erste Schritt zur Deeskalation mit Russland ist ein Waffenstillstand in der Ostukraine und das Rückziehen der schweren Waffen. Dann, finde ich, kann man auch den ersten Schritt zum Abbau von Sanktionen machen.
Tja, Waffen befrieden, eventuell Blauhelm-Mission und dann irgendwann über Sanktionsende sprechen. Das klingt jetzt auch wenig überraschend, was Sigmar Gabriel da sagt.
Ja, ich glaube auch nicht, ich kann mich irren, aber ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Das Problem würde sein, dass die Leute, die Waffen in der Ostukraine jetzt haben, haben ja gar kein Interesse daran, die zurückzugeben. Putin hat sie auch nicht. Also, und man kann die UN-Blauhelme aber nicht in eine Lage schicken, wo praktisch Krieg herrscht. Ja. Nicht? Ich meine, das ist ja genau das Problem, dass der Waffenstillstand, der bisher schon eigentlich ja verhandelt wurde, nämlich in Minsk, nicht umgesetzt wird. Und man muss sagen, auch die ukrainische Regierung geht ja auf die Russen, die in der Ostukraine leben, überhaupt nicht zu. Das, was Russland jetzt gemacht hat, nämlich diese Schiffe da aufzuhalten und faktisch, das ist ja das Ziel, die Hafenstadt Mariupol, die ukrainische Hafenstadt, die am Asowschen Meer liegt, aber nur noch über diese Meerenge zu erreichen ist, die auszuhungern, das ist alles völlig völkerrechtswidrig. Aber gerade weil es völkerrechtswidrig ist, ist ja jetzt nicht zu erwarten, dass Putin plötzlich auf die UN-Mission einschwenkt.
Sehen Sie denn irgendeinen anderen Weg daraus? Also wir waren ja schon bei der Innenpolitik in der Ukraine. Natürlich, ja, Kriegsrecht jetzt, was auch Poroschenko etwas bringt. Aber trotzdem ist zum Beispiel Julia Timoschenko Umfragen zufolge eigentlich auf einem guten Weg, vielleicht einen personellen Wechsel dann doch auch zu bringen. Wäre das eine Möglichkeit, die Bewegung in so eine festgefahrene Situation bringt?
Also ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht, ob Julia Timoschenko nun die perfekte Demokratin ist. Habe ich auch meine Zweifel. Also sie repräsentiert ja eigentlich nur ein anderes Oligarchenlager. Also es ist wirklich sehr schwer zu sehen, was man machen könnte, um der Ukraine zu helfen. Das Wichtigste wahrscheinlich überhaupt, um da Bewegung reinzubringen, wäre jetzt gar nicht Wahlen oder so, sondern dass man versucht, die extrem schlechte ökonomische Lage in der Ukraine deutlich zu verbessern. Dass man da anfängt nachzudenken.
Sagt Ulrike Herrmann. Und Hartz IV wird wieder diskutiert. Und es diskutierte nicht nur die Partei gerade über Hartz IV, die diese Reformen an der Sohle kleben wie so ein hartnäckiger Kaugummi, die SPD. Aber die diskutiert es natürlich auch. Heute zum Beispiel in Form der Jusos, deren Chef Kevin Kühnert Hartz IV Kritik geübt hat beim Juso-Bundeskongress. Ulrike Herrmann, Taz-Journalistin und bei so einem innenpolitischen Thema interessant, Mitglied der Grünen, sollte man vielleicht dazu sagen. Was wird es Ihrer Ansicht nach noch länger geben, Hartz IV oder die Mutter von Hartz IV, also die SPD?
Ja, das ist natürlich jetzt wirklich eine tückische Frage. Also ich glaube, dass die SPD, wenn sie sich nicht reformiert, tatsächlich untergehen wird und zu einer 5%-Partei wird. Ich glaube allerdings, dass die Möglichkeit für die SPD, sich zu reformieren, tatsächlich schon vorbei ist. Sondern womit ich jetzt eigentlich rechne, ist, dass es zu so einer zu einer Bewegung kommt, wie man das beispielsweise ähnlich bei den Franzosen hatte mit Macron. Macron kommt aus der sozialistischen Partei und hat dann eine Bewegung geformt unter seinem Namen und dann sozusagen die ganzen versprengten Linken und Mitte-Leute wieder versammelt. Und ähnlich würde ich mir das auch in Deutschland vorstellen, dass es irgendeinen aus der SPD gibt, also aus der linken SPD, der eine Bewegung formt unter seinem Namen und dann alle einsammelt, nicht nur die vielen potenziellen SPD-Wähler, die es ja noch gibt in Deutschland, sondern auch Teile der Linkspartei, die ja ebenfalls in der Krise ist. Das wird aber nicht die Bewegung von Sarah Wagenknecht sein, aus zwei Gründen. Erstens, Sarah Wagenknecht ist ja selber Funktionärin in der Linkspartei. Das funktioniert ja nicht. Es ist undenkbar, dass man als Fraktionsvorsitzende von oben eine Bewegung gründen kann. Und das Zweite ist eben, wenn diese Figur, wer immer das dann ist, kann nicht aus der Linkspartei kommen, sondern muss linke SPD sein, um alles zu versammeln.
Jetzt zwingen Sie mich natürlich fast zu fragen, wer Ihnen da irgendwie gerade so vor dem inneren Auge...
Nee, eigentlich gut wäre Kevin Kühnert, glaube ich, so als... aber der scheint das nicht zu wollen, soweit ich das wahrnehme, kann ich aber nicht genau sagen. Aber sozusagen so jemand wie Kevin Kühnert, auch, ich meine, so blöd das klingt, ich selber bin demnächst 55, aber jemand Junges, nicht? Also das ist ja auch dieser Typ Macron, oder auf der konservativen Seite haben wir genau das Gleiche gesehen mit Sebastian Kurz in Österreich. Seine konservative Partei ÖVP war total am Ende. Was macht er? Macht eine Sebastian-Kurz-Liste und hinten klebt noch irgendwie als Bindestrich dann ÖVP hinten dran. Und das zeigt, dass das im Augenblick das Modell ist, das Zukunft hat. Und ich glaube, das wird auch der SPD passieren.
Die SPD versucht natürlich trotzdem, sich daran irgendwie zu klammern, an dieses Stöckchen, was fast so ein bisschen wirkt, wie wir müssen jetzt eigentlich nur noch Hartz IV abschaffen und dann wird alles wieder gut, ja, also oder zumindest ein neues Modell finden. Angestoßen hat das Thema interessanterweise aber auch mit zumindest ein Grüner, ja, mit Robert Habeck, der das kritisiert. Sie haben mir gesagt, Sie waren als Grünen-Mitglied auch nie so ganz glücklich damit, dass diese Partei eben auch ja, Mitmutter von Hartz IV war.
Quasi. Nein, also man muss sich das ja auch nochmal vorstellen, was damals passiert ist. Also zwischen 1998 und 2005 ist es ja nicht so, dass man nur Hartz IV eingeführt hätte, was eine Bestrafung der Arbeitslosen war. Also man hat die, man muss sich das klar machen, die Armen wurden noch weiter verarmt, sondern gleichzeitig, während man die Armen bestraft hat, hat man die Steuern für die Reichen extrem gesenkt. Also beispielsweise Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer ist dann von 53 auf 42% gesunken. Man hat sehr stark bei den Unternehmenssteuern entlastet und das machen sich Deutsche bis heute nicht klar. Aber jedes Jahr kosten die rot-grünen Steuerreformen 60 Milliarden Euro. Jedes Jahr kriegen die Reichen in diesem Land dieses Geschenk und gleichzeitig hat man Hartz IV eingeführt. Und diese Gleichzeitigkeit ist natürlich klar, das kann keine sozialdemokratische Partei überleben, denn deren Markenkern ist ja das soziale Gerechtigkeit. Und man muss wirklich sagen, in keiner Phase der bundesdeutschen Geschichte hat man so viele Fehler gemacht wie unter Rot-Grün. Nicht? Und hat man so dramatisch letztlich die Ungleichheit erhöht. Das kann man auch in den Statistiken klar sehen, dass die Ungleichheit in Deutschland bis 2005 extrem gestiegen ist.
Also wir halten fest, irgendwas wird sich an Hartz IV ändern müssen, aber vermutlich wird, ja, wie Sie sagen, die SPD es in der jetzigen Form nicht mehr miterleben. Studio 9, der Tag mit Ulrike Herrmann. Der Tag, dieser 1. Dezember, ist auch der Welt-AIDS-Tag, ein Tag, der daran erinnert, dass ja, die Bekämpfung des HIV-Virus natürlich Fortschritte gemacht hat, auch Erfolge, aber eben, wie so häufig, nicht überall. Ärzte ohne Grenzen sagt an diesem 30. Welt-AIDS-Tag, ja, im globalen Norden ist es besser als vor 30 Jahren, aber weltweit ist es immer noch viel zu schlecht. Vor allem Kinder bekommen oft nicht die richtige medizinische Behandlung. In ärmeren Regionen der Welt fehlen kindgerechte Medikamente und gerade dort leben aber viele Kinder mit HIV und sterben an AIDS-bedingten Krankheiten. Frau Herrmann, wir waren vorhin ja thematisch kurz beim G20-Treffen, von dem Sie sich wenig erwarten, aber trotzdem, das wäre doch das Thema eigentlich für die reichen Länder, Geld zum Beispiel für medizinische Entwicklung, für Medikamente, für so einen Kampf bereitzustellen.
Ja, da haben Sie völlig recht. Also eigentlich muss man erstmal sagen, so erstaunlich das ist, ausgerechnet AIDS ist in gewisser Weise ein Erfolgsthema gewesen, denn es ist ja tatsächlich gelungen, Lungen im Norden zu erreichen, dass AIDS-Kranke nicht diskriminiert werden. Und auch Medikamente zu entwickeln, die heute dazu führen, dass die AIDS-Kranken oder HIV-Positiven vor allen Dingen genauso lange leben wie Leute, die kein HIV haben.
Also insofern schon eine Erfolgsgeschichte.
Ja, auch. Das finde ich, muss man erstmal festhalten. Ja. Das ist eigentlich wirklich gesellschaftlich eine Erfolgsgeschichte. Vor allen Dingen, dass es auch gelungen ist zu verhindern, dass HIV-Positive diskriminiert werden und dass die eigentlich ein wirklich normales Leben führen können. Hm. Aber Sie haben völlig recht, dass diese Erfolge, die da im Norden tatsächlich zu verzeichnen sind, man muss auch sagen, natürlich dank dieser sehr guten politischen Arbeit der Homosexuellen, die sich ja als betroffene Gruppe wirklich sehr konstruktiv eigentlich ständig politisch eingebracht haben. Aber genau diesen Erfolg des Nordens müsste man jetzt in den globalen Süden transportieren. Und wenn man das eben weiß, dass heute 70% aller Neuerkrankungen in Afrika stattfinden, dann ist klar, dass man sich eigentlich auf diese Länder konzentrieren muss. Mhm. Und das mit den Medikamenten für die Kinder, da haben Sie auch genau das richtige Problem angesprochen.
Diese Gruppe, die Sie genannt haben, aber quasi, die ja hierzulande es eben geschafft hat oder im Norden geschafft hat, das Thema zu einem zu machen, an was man immer wieder denkt und woran man arbeitet, sozusagen die starke Lobbygruppe, die fehlt jetzt aber für diesen anderen Bereich dann doch, oder? Und man hat es dann immer wieder an solchen Tagen wie heute, dass man eben so Jahrestagsappelle hat, anstatt wirklich voranzukommen.
Ja, es ist absolut richtig. Also,
könnte auch Deutschland hier mehr tun? Würden Sie sagen, es gibt etwas, was man konkret da mehr tun könnte?
Naja, also der Weg, der ja gegangen ist, auch in der Vergangenheit, ist, dass man Medikamente hier unterstützt, die man dann billig an die Entwicklungsländer abgibt. Und genau dieser Weg müsste ja wiedergegangen werden, dass man dann sagt, also man fördert hier die Forschung für diese Medikamente, die offenbar noch fehlen. Und dann unterstützt man auch den Transfer, also dass die Medikamente dann nicht so teuer sind, dass sie gar nicht bezahlt werden können. Das wäre bestimmt der richtige Weg, ja.
Studio 9, der Tag mit Ulrike Herrmann. Und der Tag hat wie alles ein Ende, aber die Wurst, die wollen wir noch besprechen, die Blutwurst, die gereicht wurde bei der Islamkonferenz des Innenministeriums. Die sorgt für Diskussionsstoff. Ein WDR-Journalist hat quasi den Auftakt gemacht, fand das ein bisschen wenig sensibel, weil ja Schweinefleisch und Islamkonferenz passt nicht so gut. Hätte man darauf achten können, hätte man darauf achten sollen, Frau Herrmann, oder wird da gerade übertrieben?
Ja, also ich finde, es gibt natürlich genug deutsche Speisen, wo jetzt nicht zwingend das Schwein vorkommen muss. Und man, ich meine, auch als Deutscher weiß man ja, dass, oder als deutscher Christ weiß man ja, dass man Blutwurst fast nie isst. Das ist ja wirklich sehr ungewöhnliches Essen. Aber auf der anderen Seite gab es ja offenbar 13 verschiedene Gerichte. Und wenn eins davon Schweinefleisch ist, finde ich jetzt nicht, dass das der totale Skandal ist, weil es ja bei der Islamkonferenz darum geht, zu besprechen, wie christliche und muslimische Deutsche zusammenleben können. Aber das heißt natürlich, dass auch beide Speisevorstellungen berücksichtigt werden können und müssen. Und wenn jetzt nun die Christen damit kein Problem haben, Schweinefleisch zu essen und es andere Sachen gibt, Gott, dann kann man da auch Schweinefleisch reichen, würde ich sagen.
Mhm. Hätte man dann aber vielleicht im Sinne der Sensibilität einfach sagen können, wir weisen besser darauf hin? Denn das, glaube ich, war auch nicht der Fall. Man hat es quasi nicht markiert, wenn man so will.
Ja, das finde ich, hätte man aber machen müssen, genau. Ja. Also das als Service, ja. Aber das zeigt natürlich, dass das nicht markiert war. Und das ist natürlich das Bedauerliche an dem ganzen Vorfall, dass sich offenbar da gar nicht ausreichend Gedanken gemacht wurde, was jetzt Muslime wissen wollen und was sie brauchen auch an Essen, wenn man sie einlädt, nicht? Ganz offensichtlich hat man sie einfach eingeladen und dann auf sie nicht weiter Rücksicht genommen. Und das ist natürlich nicht besonders günstig.
Sagt Ulrike Herrmann, Journalistin bei der Taz. Damit hat auch das Thema Wurst ein Ende gefunden. Ich danke sehr für Ihren Besuch hier heute im Studio 9.
Ja, danke.
Schönen Tag noch Ihnen. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Julius Stuck und machen Sie es gut.